Und da ich gleich zum Nachtdienst muss, reite ich jetzt durch mein Hauptthema. Das Hauptthema, ich mache mir mal wieder was passend zur Jahreszeit ist, was präklinisch uns jetzt zunehmend wieder begegnet. Ich glaube, in den letzten 3 Diensten ist mir 5-mal begegnet. Im Endeffekt werden es viele kennen, es soll eine Wiederholung sein, es ist ein bisschen Basic-Thema. Es geht um Atemnot bei Kind. Okay. Der Krupp-Anfall. Oder der Pseudokrupp-Anfall, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und was es also für Differentialdiagnosen gibt. Also wir stellen uns vor, es ist Anfang September, 22:30 Uhr, der Melder geht, Atemnot Kind 3 Jahre, Corona-Abfrage negativ. Mehr wisst ihr nicht, außer dass der panische Vater angerufen hat bei Leitstelle und gesagt hat, ja, sein Sohn, der würde jetzt ersticken. Naja, auf der Anfahrt, was macht man da so? Man geht natürlich im Kopf durch. Ich habe mir schon gedacht in diesem Fall, dass es sich um Krupp-Anfall oder um Pseudokrupp handelt. Das ist ja wirklich das Häufigste. Trotzdem habe ich auf Pedihelp auf dem Smartphone mal kurz geguckt, was so bei 3 Jahren, was für eine Gewichtsspannbreite mich so erwartet, wie so die Medikamentendosierung sind, falls es das eben nicht ist, was man so machen könnte. Und ja, an der Einsatzstelle erwartet euch dann ein ordentliches Einfamilienhaus, was schon mal die Stimmung hebt, mit einem aufgeregten Vater, und der führt euch in den ersten Stock, wo dann seine Ehefrau mit dem 3-jährigen Sohn vor dem geöffneten Fenster sitzt, und bereits in der Zimmertür hört ihr ein starkes Giemen. Kritisch oder nicht kritisch?
Auf jeden Fall kritisch.
Genau. Primärer Ersteindruck von euch, so auf die Weite. Kritisch, was könnte es sein? Ich habe es jetzt schon 100-mal gesagt, der virale Pseudokrupp. Und das ist tatsächlich einer der häufigsten Notfälle. Ich habe eine pädiatrische Notfälle. Gerade jetzt um diese Jahreszeit, Herbst, Übergangszeit, so ein bisschen eher schwüle, feuchte Temperaturen. Und ich habe eine Dissertation gefunden von einer Kollegin, die hat die Stichworte beim Münchner Kindernotarztdienst ausgewertet. München ist ja tatsächlich eine Stadt, oder eine wenigen Städte, die ein hauptamtliches NEF nur für Kindernotfälle vorhält. Und da sind 12% aller kindlichen Notfälle virale Krupp-Anfälle. Also das ist wirklich beeindruckend, und das ist halt eigentlich Grund genug für jeden Notfallsanitäter und auch für jeden Notarzt, sich mit der Fragestellung zu beschäftigen. Aber erstmal vorweg ein paar Fakten zur Epidemiologie. Wann tritt das auf? Ich habe es gerade schon gesagt, Spätsommer, Herbst, aber auch im Winter. Also jetzt so ab September kann man sagen, steigt doch die Wahrscheinlichkeit deutlich an, dieses Krankheitsbild zu sehen. Auch wenn man unsere IVENA-Alarmierungen anguckt, hier die Zuweisungen, dann Pseudokrupp wird immer häufiger jetzt wieder um diese Jahreszeit. Betroffen sind vor allem Kleinkinder zwischen dem 6. Lebensmonat und ungefähr bis zum 3. Lebensjahr. Es können aber auch ältere Kinder betroffen sein, so bis zum Grundschulalter tritt das immer wieder an, also auf. Also wenn man meine Mutter fragt, die wird berichten, dass sie mit mir die manche Nacht durchlitten hat, aber nie einen Arzt aufgesucht hat. So war das früher. Und ab dem 10. Lebensjahr kommt Pseudokrupp kaum noch vor, da die kindliche Anatomie sich halt zunehmend an die erwachsene Anatomie, also die Atemwegsanatomie annähert und damit die subglottische Enge, die dafür prädisponiert ist, im Prinzip nicht mehr vorkommt. Ja. Tatsächlich sind Jungen und Mädchen gleich häufig betroffen, und virale Atemwegsinfekte gehen häufig so einem Pseudokrupp-Anfall vorweg. Sodass
das ist witzig, ich hätte vom Gefühl her gesagt, aber so täuscht man sich, dass Jungen häufiger betroffen sind.
Naja, das liegt daran, dass dein Sohn schon in dem Alter ist und deine Tochter noch nicht.
Das kann sein.
Also, du bist gebiased.
Ja,
kann sein. Also vermute ich.
Ja. Ja.
Und woher kommt das? Häufigster Auslöser, wie bereits jetzt 100-mal erwähnt, schon virale Atemwegsinfekte, vor allem der oberen Atemwege, häufig verursacht durch Viren wie Parainfluenzae, Respiratory Syncytial Virus, Adenoviren, Influenza A oder B oder auch Rhinoviren. Und da kommt es als Komplikation oder kann es zu einer glottischen beziehungsweise vor allen Dingen subglottischen Stenose kommen. Und da erinnern wir uns daran, bei kleinen Kindern, engste Stelle des Atemweges halt subglottisch unterhalb der Glottisebene. Und wenn es da zuschwillt oder anschwillt, kommt es zu diesem inspiratorischen Stridor, den wir bei diesem Kind auch schon an der Eingangstür oder Zimmertür halt vernehmen können. Und dann ist ja immer so die Frage, Torben hat schon gesagt, ist das Kind kritisch, ja oder nein? Und vor allen Dingen muss es mit in die Klinik, weil das ist ja im Prinzip erstmal was relativ Harmloses, muss man sagen, und viele sitzen das zu Hause auch aus, und Eltern wollen ja dann auch oft nicht mit, und da muss ein Elternteil mit, und dann wird es schwierig, wenn es noch andere Kinder im Haus gibt und so weiter. Es ist immer dieselben Diskussionen, die auf einen da aufprassen, und kann man da jetzt nicht was machen. Und tatsächlich ist diese Frage so, dass sie sich pauschal nicht beantworten lassen lässt. Also es kommt halt wie immer darauf an. Wir haben mal versucht, so ein paar Fragen, die uns dann durch den Kopf gehen, zu definieren. Also natürlich ist wichtig, wie schwer ist die Symptomatik? Zeigt das Kind wirklich Zeichen einer akuten Dyspnoe oder ist es ein reiner Stridor oder hat dieser bellende Husten, der typisch ist? Wie genau ist denn eigentlich der Stridor? Also so ein Kind gehört zwangsläufig auskultiert und nicht nur grob von Weiben eingeschätzt. Und wie gut ist die häusliche Versorgung? Das ist für mich immer noch ein ganz wichtiger Faktor. Also sind die Eltern in der Lage, zum Beispiel bei Verschlechterung zuverlässig wieder anzurufen und den Rettungsdienst zu alarmieren? Kümmern die sich darum oder hat man den Eindruck, die legen das Kind jetzt wieder ins Bettchen, machen die Tür zu und gehen sich selber eine Zigarette anzünden, so ja, übertrieben gesagt? Ne? Dann ist natürlich die Hemmschwelle, das Kind mitzunehmen, deutlich geringer bei mir zumindest. Ja.
Und eins möchte ich noch ergänzen. Ich würde auch einmal auf den Impfstatus.
Das kommt noch.
Okay.
Aber natürlich völlig richtig. Impfstatus ist ganz, ganz essentiell.
Ja.
Der Pseudokrupp lässt sich insgesamt in 4 Stadien einteilen. Stadium 1 ist Stridor bei Aufregung, keine Dyspnoe. Mhm. Ist für mich eigentlich sowas, könnte man zu Hause lassen. Stridor 2, Einziehung, Jugular, Interkostal und Ruhestridor. Da muss man sich das schon überlegen, ob man das Kind zu Hause lassen kann. Stadium 3, ausgeprägte Dyspnoe, Stridor bei In- und Expiration, agitiertes Kind, Tachykardie, klar, kann man nicht zu Hause lassen. Stadium 4, Ateminsuffizienz, Zyanose, Bradykardie und Somnolenz. Mhm. Ein bradykardes und somnolentes Kind sollte ja auch schon im pädiatrischen Beurteilungsdreieck ganz klar für einen auf hochkritisch, ne? Also ein, ja, Kind, was nicht schreit und irgendwie Abwehrbewegung zeigt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wie kennen die Eltern die Symptomatik, wie gehen die damit um? Oft ist es ja so, dass der Rettungsdienst nur beim ersten Mal, wenn sowas auftritt oder bei wirklich schweren Symptomen hinzugezogen wird. Also deshalb finde ich auch immer, wenn der Rettungsdienst ins Spiel kommt, da muss man wirklich ganz genau gucken.
Ja.
Weil das Krankheitsbild wirkt ja primär, wenn du es halt nicht kennst, auf Eltern schon sehr bedrohlich. Die Mehrzahl der Verläufe geht halt nicht über dieses Stadium 2 mit dem Ruhestridor hinaus und den Einziehungen. Und das kann man mit rektalen Steroiden und feuchter Luft, kalter feuchter Luft im Fall, eigentlich ganz gut behandeln, ist so meine Erfahrung. Mhm. Solche Kinder können nach ausführlicher Aufklärung und Dokumentation natürlich über erneute Alarmierung des Rettungsdienstes bei Verschlechterung sowie diesen Basismaßnahmen, also Steroide und feuchter Luft, sowie Prüfung des Impfstatus, wichtig zur Differentialdiagnose der Epiglottitis, auf die ich später gleich noch kurz eingehen werde, und dieser medikamentösen Anbehandlung eben halt oft ambulant belassen werden. Man muss aber sich das Gesamtbild natürlich angucken. Also es ist jetzt keine eindeutige Empfehlung zu sagen, lass diese Kinder immer zu Hause und
ja,
hier Johannes und Torben haben auch gesagt. Ne? Also so nun nicht, Disclaimer, aber da kann man das wirklich überlegen.
Und man muss es auch wirklich mit den Eltern gut besprechen.
Genau. Also. Da die Eltern müssen ganz klar sich abgeholt, wahrgenommen, verstanden fühlen und die müssen was mit an die Hand bekommen. Man muss denen auch darüber aufklären, dass das Steroid so 45 Minuten bis 60 Minuten braucht, bis es wirklich wirkt. Mhm. Wenn die Eltern super gut drauf sind, das Kind völlig unkritisch, sagt immer, dann Mensch, jetzt packen sie es doch mal in die Karre oder so und geh mal bei feuchter Abendluft mal noch eine halbe Stunde spazieren, dann hilft das wahrscheinlich auch schon. Ja. Sonst bleibt natürlich der berühmt-berüchtigte Kühlschranktür auf und Kind davor, was man so machen kann. Ja. Die Stadien 3 und 4, regelhaft Krankenhausvorstellung und gegebenenfalls auch intensivmedizinische Behandlung. Das ist wichtig für das Zielkrankenhaus. Nicht jede Pädiatrie hat automatisch auch eine pädiatrische Intensiv- oder Überwachungsmöglichkeit. Klärt das vorher ab, wenn ihr wirklich sowas habt, da telefoniert man. Ja. So, wie behandelt man in dem Pseudokrupp? Es ist in der Notfallmedizin so wie immer Basics first. Primär möglichst wenig diese Kinder untersuchen. Untersuchungen oder Ersteinschätzung nach dem pädiatrischen Untersuchungsdreieck. Da haben wir im letzten Podcast eine schöne Folge mit Henning zugemacht, der das genau erklärt, wie das funktioniert.
Das ist super cool, dass man mittlerweile so Querverweise zwischen den Podcasts einbauen kann.
Genau. Und für mich reicht immer die Auskultation an apparativer Diagnostik ein Pulsoxy. Das hätte ich schon gerne. Das ist ja, was kann man denn, wenn man die Mutter oder den Vater, das Kind kann man auf dem Arm der Eltern untersuchen, die kann man mit einbinden und dann ein bisschen mit Licht spielen, das finden die meisten ja ganz cool und dann klappt das auch mit einer Pulsoximetrie. Den betroffenen Kindern sollte man feuchte, kühle Luft zuführen, entweder abendliche Kühle nach draußen, Fenster auf, gerne auf den Arm der Eltern, um den Stress einfach gering zu halten und wenn es draußen noch so schwül warm ist, dann eher die geöffnete Kühlschranktür, weil dann gewinnt man, in der Waschküche draußen gewinnt man halt nichts. Und das sollte man auch den Eltern für ein Wiederaufflammen der Symptomatik halt erklären, dass genau das eine Basismaßnahme ist, die einfach hilft und die man als erstes machen sollte.
Da noch so ein paar einsatztaktische Sachen, finde ich, wenn man zeitgleich NEF-RTW eintrifft, was ja bei diesen Meldungen häufiger ist, Atemnot, Kind fährt ja nicht immer mit NEF, dann kann man sich vielleicht darauf einigen, dass nur zwei reingehen, weil so vier Leute in Uniform dreijähriges Kind doch in Aufruhr versetzen können. Und wenn man als NEF dazukommt und der RTW schon da ist, andersrum ist es, glaube ich, klarer und der Notfallsanitäter hat schon guten Draht zu dem Kind, dann muss man sich da als Notarzt nicht zwangsläufig zwischendrängeln.
Das Ego ist wie immer fehl am Platze, also darum geht es nicht, sondern der, der die Bindung hat, kann da genauso auf die Lunge horchen und sagen, ja, Stridor, ja, nein, und mehr geht's ja am Ende nicht. Unsere Grundregeln, 5 Stück sind's an der Zahl, die erste hat Torben schon gesagt, das Team am Kind möglichst klein halten, aber das ist nicht die erste Grundregel ist don't panic. Dann die Eltern beruhigen, das Kind bei den Eltern lassen, keine unnötigen Untersuchungen veranstalten, da muss keiner in den Mund-Nase-Rachenraum irgendwie schauen oder irgendwie gucken, ob da eine Murmel steckt, also das ist völlig egal in dem Fall, weil das wird wahrscheinlich das Problem nicht sein und das Team am Kind.
Zumindest wenn die Anamnese das
hergibt. Genau, logischerweise. Ja. Im Grund das Team klein halten, 5 Regeln. Erfolgt die Alarmierung des Rettungsdienstes oder die Vorstellung von den Eltern mit dem Kind in der ZNA als Selbstvorsteller, dann ist in der Regel die Symptomatik so schlimm, dass auch eine Glucocorticoid-Therapie indiziert ist. First-Line-Therapie sind dann Prednisolon-Zäpfchen, das ist bei uns zum Beispiel Rectodelt, es gibt da auch Infektocorticrupp, in der Regel 100 Milligramm. Die Wirkung setzt so nach 30 bis 45 Minuten ein. Das sollte man den Eltern erzählen. Man kann, wenn nach einer Stunde keine Besserung eintritt, das auch nochmal wiederholen. Man sollte allerdings innerhalb von 48 Stunden eine Höchstdosis von 300 Milligramm Prednisolon nicht übersteigen. Das muss man denen auch sagen. Sind die Eltern so ein bisschen drauf, so ja, sie haben Angst und sie wollen nicht, dass das Kind Cortison bekommt wegen möglichen Wachstumsstörungen und so etwas oder einem möglichen Cushing-Syndrom. Es gibt ja auch dann durchaus Eltern, die belesener sind oder parallel googeln oder schon gegoogelt haben, während ihr auf Anfahrt seid und dann die kann man beruhigen. Eine akute Stoßtherapie, da ist nicht, sowohl nicht mit dem Cushing als auch mit Einfluss auf das Wachstum zu rechnen. Wenn das häufig diese Symptomatik schon bekannt ist, dann ist es auch oft so, dass die Eltern schon diese Cortisonzäpfchen zu Hause haben vom Kinderarzt als Bedarfsmedikation, haben sie vielleicht schon verabreicht, dann wird es aber nicht besser. Und dann muss man ja noch irgendwas anderes machen und da gibt es dann die nächste therapeutische Eskalationsstufe, das ist die Inhalation mit Adrenalin. Da haben wir ein Kochrezept für, haben wir schon im Team diskutiert und festgestellt, es gibt doch etwas unterschiedliche Meinungen dazu. Manche halten Infektogrupp Fertiginhalate vor, da sind 4 Milligramm Adrenalin drin. Ich mache es immer so, dass ich 2 Milligramm, also sprich 2 Supraampullen nehme, die mit 2 Milliliter Nasal in Vernebler tue und inhalieren lasse. Das funktioniert nach meiner Erfahrung super. Ich würde das nach Dosis titrieren. Ich weiß nicht, wie du es machst, Torben, wenn...
Also wenn ich hinkomme und das Kind ist spastisch, dann nehme ich auch Adrenalin. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, 2-3 Milligramm.
Ich glaube auch, da gibt ja auch jeder Algorithmus für die Notfallsanitäter mittlerweile was anderes her. Das kommt ein bisschen auf den Rettungsdienstbereich an. Entscheidend ist, dass man das Kind mit Adrenalin inhalieren lässt.
Genau.
Und kann man nach Dosis titrieren. Man kann das ja schwierig überdosieren. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr euer Partyfässchen Supra in Vernebler kippen sollt, aber ob das jetzt 3, 4 oder 2 sind, ist, glaube ich, relativ Wumpe. Ich habe keine Daten dazu gefunden, die eine Überlegenheit von irgendeiner Therapie belegen.
Alle Studien, die ich dazu, oder beziehungsweise alle Empfehlungen, die ich dazu kenne, sind auch wirklich Adrenalin, kein Salbutamol.
Muss man
einfach nochmal deutlich sagen.
Genau. Man kann auch Glucocorticoide oral oder inhalativ geben. Das ist in der Notfallsituation aber nichts, was ich machen würde, ganz ehrlich. Das ist eher sowas für eine Dauertherapie. Wäre mir jetzt nicht geläufig, deshalb wollen wir darauf hier nicht weiter eingehen. Sollte das alles nicht zum Erfolg führen, was sehr selten ist, muss man sagen, dann kann es sein, dass wenn wir in diesem Stadium 4 sind, dass eine invasive Atemwegssicherung, sprich Intubation, erforderlich wird. Ich halte allerdings in diesem Fall, wenn man sowieso schon eine subglottische Stenose hat, die Expertise in der Sicherung des kindlichen Atemweges, die ja präklinisch oft schon nicht besonders ausgeprägt ist, für noch viel, viel wichtiger als bei einer Standardeinleitung bei einer Kinderreanimation oder bei einem Kinderpolytrauma. Also wenn sich das irgendwie vermeiden lässt, dann lasst das sein.
Fahrt mit allem, was ihr habt, in Schockraum.
Genau, und seht zu, dass ihr da irgendwie wenigstens eine zweite Hand kriegt. Ja. Dass ihr ein Kinderanästhesisten nachts jetzt auffindet, ist wahrscheinlich nicht besonders wahrscheinlich, aber dass dann vielleicht noch irgendein fachärztlicher Kollege ist, der noch eine zweite Meinung hat, der im Zweifel gucken kann oder so. Mhm. Weil Kinderatemwege bluten extrem schnell, die schwellen extrem schnell zu. Da will man nicht in irgendeiner Wohnung dann ein verreckendes Kind haben, nur weil man da irgendwie falschen Ehrgeiz an den Tag gelegt hat.
Absolut.
Das ist einfach das. Ich sage nicht, dass man es nicht machen soll, wenn es indiziert ist, aber die Indikation muss einfach sehr kritisch hinterfragt werden.
Ja.
So, was kann es noch sein? Klar, Pseudokrupp ist jetzt das häufigste. Es gibt noch andere Ursachen, auf die ich vor allen Dingen eingehen möchte, weil sie in Staatsexamina sowohl humanmedizinisch als auch zum Notfallsanitäter immer gerne wieder gefragt werden. Und das ist so, ich erinnere mich noch zum Rettungsassistenten, wie ich mir vor dieser scheiß beschloppten Tabelle saß und gedacht habe, Alter, das gibt's doch gar nicht mehr. Aber trotzdem gab es tatsächlich irgendwie zwei Fragen dazu im schriftlichen Teil und die sind relativ einfach beantwortet, wenn man sich jetzt merkt, was hier erzählt wird. Und zwar ist es klar, die meisten werden schon wissen, es geht um die Epiglottitis. Das ist die Differentialdiagnose des viralen Pseudokrupps. Man kann präklinisch ganz leicht ausschließen, dass es eine Epiglottitis eigentlich ist. Nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber mit großer Sicherheit. Und das ist die Frage nach dem Impfstatus. Der häufigste Erreger von Epiglottitiden im Kindesalter ist Haemophilus influenza Typ B. Dagegen wird in Deutschland regelhaft geimpft. In Neuseeland nicht. Hatten wir auch schon mal in einem
im letzten, oder?
Was in dem vorletzten war es, glaube ich.
Im vorletzten
mal
die Frage oder im letzten mal die
Aufgabe. Genau. Dass da die Inzidenz eben von Epiglottitiden deshalb höher ist. Bei uns kommt es so gut wie gar nicht mehr vor, weil wir gegen dieses Bakterium halt impfen. Gerade bei älteren Patienten, das gibt es da auch tatsächlich da, also im Altenheim, so muss man daran nochmal denken, weil die vielleicht dagegen nicht geimpft sind. Und es gibt auch Epiglottitis-Fälle mittlerweile durch beta-hemolysierende Streptokokken, Pneumokokken, Klebsiellen oder Staphylokokken. Das heißt, man kann es jetzt nicht völlig von der Hand wischen, dass es das sein kann. Den echten Krupp, das ist die Diphtherie. Aber darauf wollen wir hier eigentlich gar nicht weiter eingehen, weil da gibt es eine sehr wirksame Impfung schon im Kindesalter, die wird aufgefrischt. Das kommt im deutschsprachigen Raum im Prinzip nicht mehr vor, muss man sagen. Ich kann mich in meiner klinischen Laufbahn an einen Verdacht erinnern, den wir hatten.
Da waren wir beide noch an erinnern.
Genau, russisches Pferdeserum wurde importiert mit Diphtherie-Antitoxin und am Ende war es keine Diphtherie.
Ja. Also, aber bräunlich ist.
ja, es war sehr eindrucksvoll und keiner wusste, was drin ist, weil es nur auf Kyrillisch beschriftet war. In den Shownotes findet ihr, oder in dem Artikel, der jetzt dazu noch kommt, gibt es eine Tabelle dazu, die Differentialdiagnose sozusagen zwischen Pseudokrupp und Epiglottitis macht. Im Prinzip kann man sich merken, Erreger, Pseudokrupp viral, Epiglottitis bakteriell, Erkrankungsalter, Epiglottitis kann in jedem Alter auftreten, Pseudokrupp zwischen 6. Lebensmonat und 3. Lebensjahr gehäuft, bis 5. Lebensjahr kann es, vorkommt danach eigentlich sehr selten. Der Erkrankungsbeginn ist bei beiden plötzlich, Pseudokrupp gehäuft nachts. Und der Epiglottitis kommt es von jetzt auf gleich, so Glockenschlag, und ist meistens wirklich fulminant. Der Allgemeinzustand beim Pseudokrupp der Kinder ist, muss man sagen, ist meistens gut bis vielleicht leicht reduziert. Bei der Epiglottitis sind die wirklich schwer krank, also ein schwer krank imponierendes Kind ist meistens kein Pseudokrupp. Der Husten ist bellend und bei der Epiglottitis gibt es einfach keinen Husten, weil einfach die Epiglottis zuschwillt. Wie soll man dann noch husten? Stridor haben sie beide inspiratorisch. Stimme beim Pseudokrupp heiser, bei der Epiglottitis eher klosig. Und das Leitsymptom ist der Speichelfluss. Also die können ihren Speichel nicht mehr runterschlucken, weil es zugeschwollen ist. Oder beziehungsweise das Runterschlucken, es geht einfach nicht mehr in den Ösophagus und läuft halt quasi raus. Schluckbeschwerden haben beide. Therapie, hatten wir jetzt bei Pseudokrupp lange drüber gesprochen, Cortison plus gegebenenfalls Adenation per Inhalationem. Bei Epiglottitis ist die Therapie primär natürlich kein Steroid, sondern Adrenalin per Inhalationem. Adrenalin per Inhalationem. Ob das hilft.
Muss ich nur angucken und er korrigiert sich. Das ist gut.
Antibiotika natürlich als kausale Therapie wird man präklinisch machen können. Wie ich bei der Intubation bei solchen Patienten, wenn die schlecht sind, die müssen intubiert werden, da gilt noch viel, viel mehr als beim Pseudokrupp. Da hat man nur einen Versuch. Ja. Die eine Manipulation an einer zugeschwollenen Epiglottis, die schwillt dir zu, die fängt an zu bluten. Wenn du da den Tubus nicht durchgeschoben hast in dem Moment, kannst du gleich lassen.
Ja.
Also ist so. Ist so. Also auch da kein falscher Ehrgeiz, zusehen, dass man irgendwo hinkommt in ein Zentrum. Infektionen des Mund-Rachenraums sollten bei der Epiglottitis genauso wie beim Pseudokrupp vermieden werden, weil es kann schon so da sein, wenn man da anfängt zu manipulieren, dass die Schwellung der oberen Atemwege zunimmt oder die noch eine da zusätzlich entwickeln, dass die Spontanmücken für diese Spontanatmung für die Patienten einfach unmöglich wird und dann schon die invasive bzw. vielleicht sogar chirurgische Atemwegssicherung erforderlich wird. Ich würde dringend empfehlen, wenn man solche Patienten, das gilt für, ich sowieso für alle Kinder und ich mache es präklinisch immer, das ist auch, hat nichts mit falschem Ehrgeiz zu tun, wenn ihr so eine invasive Atemwegssicherung machen müsst, dann nehmt das Videolaryngoskop und fangt da nicht an, irgendwie rumzustochern mit irgendwelchen Geschichten. Denn die Verlegenheit einer notfallmäßigen chirurgischen Atemwegssicherung, glaube ich, möchten die meisten Hörerinnen und Hörer nicht, die möchte man nicht kommen. Also ich möchte es zumindest nach Möglichkeit vermeiden. Nicht unerwähnt möchte ich natürlich auch die spastische Bronchitis lassen, nachdem ich hier von einigen Eltern im Team darauf hingewiesen wurde, dass es eine wichtige Differentialdiagnose ist. Das ist tatsächlich so. Die meisten Eltern sind da leid geprüft. Die Differentialdiagnose zum Pseudokrupp ist für mich als da Nicht-Eltern im Prinzip nicht möglich, muss man ganz ehrlich sagen. Die gute Nachricht ist allerdings, dass die Therapie grundsätzlich dieselbe ist. Es gibt nur einen Unterschied. Die kriegen keine feuchte, kalte Luft, sondern eher kühle, warme Luft. Also die profitieren eher davon. Da muss man sich dann auf die fachliche Meinung der Eltern verlassen, was es wohl sein könnte. Ja, wie ging es in unserem Fall jetzt weiter? Nur zum Abschluss. Wir haben das Kind nach dem pädiatrischen Beurteilungsdreieck beurteilt. Im Feld der Atmung gab es ein durchaus kritisches Kind, so wie Torben das schon gesagt hat. Wir haben leichte Einziehung, wir haben einen Stridor, allerdings das Kind wach und reagiert adäquat. Wir haben die Pulsoximetrie gemacht, Sättigung unter Raumluft 97%, Herzfrequenz 110, Körpertemperatur 37,2 Grad und vollständigen Impfschutz. Damit war die Epiglottitis für mich in diesem Fall schon mal raus. Die dann nochmal auskultiert, den inspiratorischen Stridor bestätigt. Dann die Mutter noch so ein bisschen befragt, die hat gesagt, ja, ihr Sohn war heute schon nach dem Kindergarten nicht so gut drauf und sei schlapp gewesen. Sie hat das auf einen üblichen Atemwegsinfekt in dem Alter geschoben, den sie ihr Sohn in schöner Regelmäßigkeit alle 4 bis 5 Wochen so hat. Der Husten sei am Nachmittag neu dazugekommen und das ist klar, ihr habt damit einen Pseudokrupp vom Schweregrad 2. Dann haben wir der Mutter ein Rektodell-Zäpfchen gegeben. Das lasse ich eigentlich immer durch einen Elternteil machen. Die sind erstens in der Zäpfchen-Applikation geschult und zweitens sind die Kinder daran gewöhnt, dass die Eltern das machen. Manchmal trifft man auf Eltern, ich habe das noch nie gemacht. Na gut, da muss man selber ran. Im Endeffekt, die Mutter hat das einwandfrei gemacht. Und ich hatte mich in diesem Fall dann dazu entschlossen, da es sich da um ein Erstereignis gehandelt hat und die Mutter doch auch hinterher noch ordentlich aufgeregt ist und Sorge hat, dass es nicht besser wird, dass wir den Jungen dann mitgenommen haben in die nächste pädiatrische Klinik. Die Fahrzeit war da ungefähr 35 Minuten. Dann haben wir die Mutter auf dem, das Kind auf dem Arm der Mutter in den RTW gebracht, da im Kinderrückhaltesystem natürlich vorbildlich gesichert und bei doch noch unverändertem Stridor und Zeit nach der Applikation des Zäpfchens jetzt von ungefähr 20 Minuten haben wir uns dann entschlossen, doch mit Adrenalin per Inhalation zu beginnen. Wir haben der Mutter erklärt, wie sie das machen muss, dass sie dem Kind die Inhalationsmaske vorhält. Auch das finde ich ist immer sehr elegant, als da jetzt irgendwie da mit Gummibändern festzuzurren. Und unter der Inhalation ist es dann wirklich zu einer raschen Besserung der Symptomatik gekommen, sodass wir dann nach 50 Minuten nach Alarmierung ein beschwerdefreies Kind in der Klinik übergeben konnten. Das Kind ist dann aufgrund der Rezidivgefahr noch für 24 Stunden überwacht worden, wahrscheinlich auch aufgrund des DRGs und dann mit ambulanter Behandlungsempfehlung und einem Rezept für Prednisolon-Zäpfchen in die Häuslichkeit entlassen worden.
Ja.
So stellt man sich den optimalen Pseudokrupp-Fall vor und meistens läuft er tatsächlich ab. Es ist so ab, es ist ein Notfall, den man wirklich sehr gut behandeln kann und der wirklich einer der wenigen, der lehrbuchmäßig abgearbeitet werden kann. Punchlines, willst du vielleicht zusammenfassen, Torben?
Ja, also erstmal, wir haben ein im ersten Moment schon krank anmutendes Kind. Was Johannes schon gesagt hat, Epiglottitis ist die lehrbuchmäßige Differentialdiagnose, die es eigentlich fast nicht mehr gibt. Aber den Impfschutz müssen wir einmal abfragen, weil sonst ist es plötzlich wieder auf dem Zettel. Eltern und Kind beruhigen, weil Atemnot wird immer bei ruhigen Leuten besser. Primär das Kortikoid, meistens rektal, zusätzlich Adrenalin vernebelt. Da bin ich tatsächlich sogar ein bisschen großzügiger und mache das eigentlich primär mit, muss ich ehrlich sagen, wenn ich schon als Rettungsdienst, als Notarzt dazugerufen bin. Differentialdiagnosen haben wir gerade schon gesprochen, wobei es keinen großen Unterschied macht. Nicht an den Atemwegen manipulieren. Im Zweifel stationär vorstellen, wenn man nicht stationär vorstellt. Ich schreibe meistens in Ruheprotokoll, dass ich auch sehe, dass es besser wird und spreche klare Regeln mit den Eltern ab. Ja, und
wirkt bedrohlich, ist es in der Mehrzahl der Fälle eigentlich nicht. Don't panic. Und das Codewort für diesen Beitrag ist Zyanose.
Zyanose, super.